Dank, ihr Lieben. Wir werden nachher noch weitere Lieder mit euch singen dürfen. Ich möchte euch als Hinführung zum heutigen Predigttext, zum heutigen Wort Gottes, gerne erstmal vorneweg was Persönliches erzählen. Vor Jahren habe ich, als ich mit meinem Hund Gassi gegangen bin, eine ältere Frau kennengelernt. Und man lernt ja Menschen über Kinder und Hunde vor allen Dingen kennen. Und so haben wir uns ein bisschen angefreundet und nach einiger Zeit hat sie mich mal zur Seite genommen. Wir waren noch per Sie und hat sie gesagt, Herr Probst, Sie sind doch Pastor. Meine jüngere Schwester ist gestorben und könnten Sie sie beerdigen? Wir haben sonst niemanden. Und im Verlauf des Gesprächs meinte sie dann noch zum Schluss, und dieser Satz ist mir vor allen Dingen im Hängen geblieben, da sagte sie zu mir, Geld beim Herrgott wird doch noch ein Plätzchen sein für meine Schwester. Geld beim Herrgott wird doch noch ein Plätzchen sein für meine Schwester. Und an diesen Satz muss ich immer wieder denken, wenn irgendwie der Tod nahe kommt oder wenn Kriege kommen oder wenn Krankheit Menschen erreicht. Es wird doch noch ein Plätzchen sein, oder, beim Herrgott? Vor einigen Tagen hatte meine Frau eine Begegnung. Wir wohnen ja jetzt in einem neuen Ort, lernt man auch Menschen kennen. Und sie kam auch so ins Gespräch. Und diese Person hat davon erzählt, dass sie einen Todesfall in der Familie haben. Und am Ende sagte diese Person, bis vor kurzem war unsere Welt noch in Ordnung. Jetzt wissen wir alle, dass im Grunde die Welt überhaupt nicht in Ordnung ist. Und sie war eigentlich noch nie in Ordnung, seit Adam und Eva da diese unsägliche Geschichte da im Paradies, wo sie sich über Gott erhoben haben. Die Welt ist nicht mehr in Ordnung seitdem und sie ist auch nicht intakt, weil sie nicht mehr im Takt Gottes unterwegs ist. Aber manchmal empfinden wir das noch so, dass meine kleine Welt in Ordnung ist, bis etwas Unvorhergesehenes passiert. In der Ukraine denken die Menschen schon lange nicht mehr, dass ihre Welt in Ordnung ist. Schon 2014, als die Krim besetzt wurde. Und jetzt natürlich noch viel, viel mehr. Und das Leid und die Not ist größer. Menschen auf der Flucht, schon über 1 Million im Angesicht des Todes. Soldaten auf beiden Seiten müssen kämpfen. Jugendliche müssen kämpfen im Angesicht des Sterbens müssen. Ich weiß nicht, wie es euch so ging, aber ich habe an diese Tage auch immer noch an ein Lied gedacht von Udo Lindenberg. Ich mag den Udo auf seine Art. Und er hat mal ein Lied, schon vor vielen Jahren, textet er, keiner will sterben, das ist doch klar. Aber wozu sind denn dann Kriege da? Keiner will sterben, das ist doch klar. Aber wozu sind denn dann Kriege da? Und ich dachte mir, als mir das wieder so eingefallen ist, vielleicht soll ich das Predigtthema nochmal ändern. Nicht, dass wir mal drüber nachdenken, weil die Bibel auch vieles dazu zu sagen hat, warum es zu Kriegen kommt in dieser gefallenen Schöpfung. Und die große Frage, welche Rolle spielt unser allmächtiger Gott damit? Welche Rolle spielen Machthaber wie Putin? Oder die sind ja austauschbar, die immer wieder hervorkommen, wie Pilze aus dem Boden schießen und die Welt in Aufruhr und Unruhe bringen und ein großes Leid stürzen. Und dann dachte ich aber doch, nein, ich bleibe bei dem Herr, was du mir am Anfang gesagt hast, weil wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung für unsere kleine persönliche Welt und wir brauchen Hoffnung für unsere Welt, in der wir leben. Und zwar eine Hoffnung, die auch weit über den Tod hinaus Bestand hat. Und gerade weil diese Hoffnung, über die wir reden, weit über den Tod hinaus Bestand hat, kann sie auch Hoffnung sein für dieses Leben hier. Und ich möchte uns mit hineinnehmen in einen Text, den Paulus geschrieben hat, als er den Thessalonicher Brief geschrieben hat, den ersten Brief an die Gemeinde in Thessalonich. 1. Thessalonich 4, Vers 13, folgende. Und im Grunde macht dieser Text, den wir jetzt gleich anschauen, deutlich, Kinder Gottes haben eine Hoffnung weit über den Tod hinaus. Worauf fußt diese Hoffnung, die Paulus hier anspricht und die er hier weitergeben will? Zunächst macht Paulus ganz einleitende Bemerkungen und ihr könnt es hier vorne mitlesen. Er schreibt, liebe Geschwister, wir möchten euch nicht im Unklaren lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nämlich nicht trauern wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wow, Menschen fehlt die Hoffnung auf das ewige Leben. Aber ihr Christen, ihr Geschwister, bei euch soll es nicht so sein. Paulus liegt viel daran, dass in der Gemeinde Thessalonich die Dinge nicht im Unklaren sind. Das ist schön, oder? wenn wir in Klarheit hineinkommen, auch in geistlichen Fragen. Natürlich gibt es nicht in allen Bereichen Klarheit, aber es ist ein Anliegen von Gott und es ist ein Anliegen von Paulus an dieser Stelle, Klarheit uns zu schenken. In ganz bestimmten Dingen, die uns bewegen, die uns berühren, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und bei den Thessalonichern war es konkret so. Sie hatten in der Naherwartung gelebt, dass Jesus zu ihren Lebzeiten noch kommt. Da war sich die Gemeinde irgendwo innerlich sicher. Keiner von uns wird sterben, Jesus kommt vorher. Und dann ist doch der Theophilus gestorben und die Agathe ist gestorben und noch einige andere aus der Gemeinde sind verstorben. Und die Gemeinde in Thessalonich war plötzlich verunsichert. Was wird mit denen sein, die jetzt gestorben sind, obwohl Jesus noch nicht sichtbar wiedergekommen ist? Das ist der Hintergrund unseres Textes, den wir jetzt miteinander anschauen wollen. Vielleicht sind unsere Fragen ganz anderer Natur und doch ganz ähnlich. Wir sehen diese zunehmenden Klimakapriolen. Wir haben seit 2 Jahren mit einer Pandemie zu tun. Wir merken, dass die Hungersnöte auf dieser Erde kein Ende nehmen. Wir sehen, dass Hass und Gewalt und Spaltung der Gesellschaft durch und in den sozialen Medien immer stärker zum Tragen kommt. Und anstatt dass Europa oder die Welt sich stärker vereinigt durch die Globalisierung, entsteht wieder ganz starke Nationalismen, wo man nur sich selber sieht und seine eigenen Beweggründe, seine eigenen Ideen umgesetzt haben will. Und das mit Ellenbogenmentalität verteidigt. Zeichen der Zeit, die Jesus auch schon in seiner Endzeitrede genannt hat, treten jetzt gerade auch wieder stärker in unser Bewusstsein, nicht? Und die müssen wir einordnen, das müssen wir überlegen. Und da hinein möchte auch unser Bibeltext heute Morgen erst einmal Hoffnung geben. Hoffnung auf Grund oder auf das ewige Leben. Wir könnten also sagen, dass Paulus uns sagt, ihr sollt trauern, war bei denen in Thessalonich groß, weil Geschwister verstorben sind. Aber wir könnten vielleicht sagen, ihr sollt nicht im Unklaren sein, ihr sollt nicht euch ängstigen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Ich möchte mit uns einsteigen. Dieser Text ist seelsorglich ausgerichtet. Es ist keine dogmatische Abhandlung jetzt, wo man sagen könnte, hier haben wir eine biblische Lehrstunde, Univorlesung und so weiter. Nein, es ist eine seelsorgerliche Antwort auf eine ganz konkrete Situation in der Gemeinde in Thessalonich. Und das Interessante ist auch, dass Paulus nicht die Abermillionen und Abermilliarden Menschen im Auge hat, die auf dieser Erde schon gestorben sind oder von dieser Erde genommen wurden, sondern er hat lediglich den Fokus auf den Kindern Gottes. Er hat den Fokus auf dich und auf mich, die wir mit Jesus unterwegs sind. Also dieser Text spricht ganz speziell zu den Kindern Gottes, spricht ganz speziell zu uns in einer intakten Welt, wie wir hier Hoffnung behalten können, die über den Tod hinaus. Und bei den Thessalonichern war dann eben diese Frage, wenn Jesus wiederkommt, bald schon kann es sein, wir wissen selbst nicht die Stunde, aber was passiert dann mit den Kindern Gottes, die bereits gestorben sind? Was passiert mit denen Lieben, die du schon beerdigt hast oder auf Trauerfeiern dabei warst, die mit Jesus gelebt haben? Was wird mit denen passieren, wenn Jesus wiederkommt? Und was wird mit uns passieren, wenn Jesus wiederkommt, die wir noch auf der Erde sind? Gibt es da Hoffnung und welche Hoffnung? Und diese Hoffnung auf das ewige Leben, ihr Lieben, die fehlt nicht nur den Menschen in unserer Zeit, die hat damals schon den Menschen im Umkreis von Thessalonich gefehlt. Ich möchte einige Kurzzitate von prägenden Denkern und Philosophen in dieser Zeit oder auch 1-2 Jahrhunderte vorher nennen. Da gab es einen Aischylos, Tragödiendichter. Dem wird nachgesagt, das Zitat, dem Toten ist kein Wiedererwachen möglich. Theokritus, griechischer Dichter, nur solange wir leben, besteht Hoffnung, die Toten haben keine Hoffnung mehr. Catull, ein römischer Dichter aus dem 1. Jahrhundert, wenn unser kurzes Lebenslicht erlischt, erwartet uns lediglich das Dunkel einer ewigen Nacht. Also anstatt ewiges Leben, ewige Nacht erwartet uns. Und ähnliche Vorstellungen finden sich ja auch in unserer postmodernen Gesellschaft in unserer Zeit. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, das mich auch sehr beschäftigt hat. Ich mag Menschen, die im Rampenlicht stehen und die interessante, hochintelligente und bewegende Geschichten haben, Biografien haben. Da kann man so einiges lernen von denen. Und eine Person ist Helmut Schmidt. Ich weiß nicht, wer unseren Altkanzler Helmut Schmidt noch kennt. Zumindest glaube ich in meiner Generation. Ihr müsstet ihn kennen. 2015 ist er verstorben. Im hohen Alter, ein paar 90 Jahre alt geworden. Er hatte kurz vor seinem Tod, ein, zwei Jahre, wurde er gefragt, er hatte immer nebenbei noch Zigaretten geraucht, im hohen Alter nicht, er wurde gefragt, wie es mit dem Tod und mit dem Sterben und dem Leben hält. Zitat: Wenn das Leben vorbei ist, ist es vorbei. Stirbt ein Mensch, überleben seine Moleküle und Atome. Irgendwann werden die kleinsten Elemente von einem Baum oder einer Pflanze zum Wachsen benutzt. Oder von einem Insekt, das sich am Blütenstaub bedient, gefressen. Und wisst ihr, was kurios ist und bemerkenswert, dass er sich seine Trauerfeier selbst ausgesucht und gestaltet hat, schon im Vorfeld. Wieder hochinteressant, nicht? Und er hat ein Bibelwort gewählt. Er hat ein Bibelwort für seine Trauerfeier gewählt, aus Psalm 90, unser Leben wäre 70 oder 80 Jahre, und wenn es köstlich gewesen ist, ist es Mühe und Arbeit gewesen. Und wer jetzt Helmut Schmidt kennt, der weiß, das ist genau sein Lebensthema gewesen. Mühe und Arbeit und sich aufopfern für die Gesellschaft, aufopfern für, wo er Bürgermeister war in Hamburg, wo die Flutkatastrophe war, aufopfern für unseren Staat, wo die Terroristen in den 70er Jahren unseren Staat bedroht haben, aufopfern für unseren Staat mit einer kühlen, hanseatischen Nüchternheit und Pragmatismus, der uns oft genug geholfen hat. Er hat hohe Verdienste. Aber eine Hoffnung über das Leben auf dieser Erde hinaus finden wir bei ihm nicht. Keine Aussage. Vielleicht hat er wirklich dazu keinen persönlichen Zugang. Aber unser Text will uns diesen Zugang geben. Ihr habt Lebenshoffnung, die über den Tod hinausreicht, und die gibt euch Kraft für die schwierigen Zeiten jetzt. Und jetzt steigen wir ein mit dem ersten Gedanken, den Paulus hier formuliert. Wir werden wie Jesus auferstehen. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und darum vertrauen wir auch darauf, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus gestorben sind, auferwecken wird. Wenn er kommt, werden sie, also die Verstorbenen, dabei sein. Ich versuche es mal etwas salopp zu sagen an dieser Stelle. Unsere Hoffnung auf das Leben nach dem Tod gründet darauf, dass einer schon durch ist. Und zwar durch den Todeskanal. Dass einer durchgerungen ist. Und deshalb andere mitziehen kann in ein neues, in ein weiteres Leben. Und wir wissen, oder die meisten wissen oder ahnen es, natürlich, es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Zwar am Kreuz für uns gestorben, aber zum neuen Leben auferweckt. Ihr Lieben, wir stehen gerade wieder vor der Passionszeit mit Karfreitag und Ostern, da geht es genau darum. Und dieses Geschehen, was damals 30 oder 33 nach Christus da auf Golgatha passiert ist, hat Auswirkungen für verstorbene Christen, sagt Paulus hier. Und wie Gott seinen Sohn auferweckt hat, so wird er auch die verstorbenen Christen einmal auferwecken. Und ich möchte euch bitten, um einen Gefallen, dass ihr diese geistliche Wahrheit mal wieder neu euch zusagen lasst. Weil sie ist atemberaubend. Die gibt es sonst nirgendwo. Sie gibt es nur in der Kombination mit Jesus Christus, der von Gott, dem Vater, auferweckt wurde zu einem neuen Leben. Und Paulus schreibt den Korinthern, tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden, in seinem großen Auferstehungskapitel. Ich liebe das Wort tatsächlich. Und hier gibt es eine deutsche Übersetzung, wo das drinsteht. Tatsächlich ist Christus als erster von den Toten auferstanden. Warum liebe ich das Wort tatsächlich? Weil es im Grunde heißt, es entspricht den Tatsachen. Es entspricht den Tatsachen, sagt Paulus, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und dann sagt er, als erster auferstanden ist. Und ihr Lieben, wenn jemand als erster auferstanden ist, dann macht es nur Sinn, wenn es irgendwann mal einen zweiten, einen dritten, einen hundertsten, einen tausendsten, einen hunderttausendsten, einen millionsten und so weiter gibt. Und genau das, diese Hoffnung liegt darin, weil Jesus Christus als erster auferstanden ist, werden viele andere eben, die zu ihm gehören, auch auferstehen. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Den Kolossern legt das ans Herz. Kolosser 1, Vers 18, da schreibt Paulus, Jesus ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens, der auch als erster von den Toten zu neuem Leben auferstand. Damit er in jeder Hinsicht der Erste ist. Jesus ist und soll der Erste bleiben. Aber dann folgen wir, die Kinder Gottes. Diese und andere Bibelworte haben übrigens Martin Luther zu einem treffenden Bild bewegt, wie ich finde. Ich möchte euch kurz skizzieren. Ihr kennt dieses Bild auch, werdet ihr gleich merken. Er sagt, Jesus ist das Haupt, so stellt sich das Wort Gottes vor. Er ist sozusagen der Kopf. Wir, die Kinder Gottes, die Gemeinde, wir sind der Leib. Jesus ist der Kopf, die Gemeinde, wir sind der Leib. Soweit Gottes Wort. Und jetzt kommt Paulus und sagt, und so wie Jesus der Kopf, also auferstanden ist, werden auch wir der Leib auferstehen. Und er vergleicht es mit dem Vorgang der Geburt eines Kindes. Und jetzt sind wir bei uns. Er sagt, wenn der Kopf durch ist, wenn der Kopf durch den Geburtskanal durch ist, dann kommt der Leib automatisch hinterher. Ist es nicht so? Ich durfte 4-mal bei einer Geburt einer unserer Töchter dabei sein. Ja, es ist so. Es ist so. Wisst ihr, und diese biologische Wahrheit dürfen wir geistlich übertragen. Der Kopf ist durch. Jesus Christus ist durch. Und wir werden ebenso durch diesen Todeskanal hindurchgehen, weil Jesus der Erste ist. Und dann sagt Martin Luther noch, dass Gott es überhaupt nicht interessiert, ob dein Leib irgendwann mal 2 Meter unter der Erde liegt oder auf den Tiefen des Meeres unterwegs ist oder irgendwo ins Weltall geschossen wurde. Oder, das sind jetzt meine Worte, ne? Okay. Aber er sagt, zur Asche verbrannt wurde, vom Winde zerstreut oder den Tieren zum Fraß vorgeworfen wurde. Das spielt bei Gott überhaupt keine Rolle. Gott schafft neues und ewiges Leben aus dem vergänglichen, verwesten Leib. Erfasse das, sagt Martin Luther, mit den Augen des Glaubens. Erfasse es mit den Augen des Glaubens. Zweiter Gedanke von Paulus. Wir haben eine begründete Hoffnung, die über den Tod hinausgeht und die uns hier Stärke geben darf. Denn wenn Jesus wiederkommt, werden nicht nur die Toten gewiss auferstehen, sondern auch mit uns Lebenden wird etwas passieren. Paulus erklärt es uns, denn was wir sagen, das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn. Wir, die wir beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden gegenüber den Toten nichts voraus haben. Wir werden zu Jesus entrückt werden, darum geht es. Schaut mal ganz genau hin, was Paulus hier schreibt. Paulus schreibt hier, dass das, was er jetzt sagt, nicht auf einer menschlichen Aussage beruht, dass es auch nicht auf ein Wort eines Apostels, Johannes, Petrus, Jakobus oder gar ihm jetzt als Paulus beruht, sondern es beruht auf einem Wort des Herrn. Paulus hat das ganz gezielt und sehr wenig benutzt in seinen Briefen, wenn er das mal durchschaut. Am meisten im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief. Da gab es auch wirklich viel zu orten in der Gemeinde, nicht? Diese Chaosgemeinde. Und da hat Paulus immer wieder gesagt, ein Wort des Herrn. Ich gebe euch gleich die Stellen, oder ich sage es euch gleich. Zum Beispiel 1. Korinther 7, Vers 10, da ging es um Eheseelsorge. Dann schreibt Paulus, was ich jetzt den Verheirateten sage, das ist kein persönlicher Rat, sondern ein Gebot unseres Herrn. Und dann greift Paulus auf die Bergpredigt zurück. 1. Korinther 9, Vers 14, wo es um Unterstützung von Missionaren geht, weil der Paulus angefeindet war, hinterfragt wurde und die Gemeinde nicht mehr so richtig ihn unterstützen oder tragen wollte. Der Herr hat angeordnet, wer die rettende Botschaft verkündet, soll von diesem Dienst auch leben können. Und 1. Korinther 11, Vers 27, Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. Und dann gibt er die Einsetzungsworte Jesu wieder. Also wenn Paulus ein Wort des Herrn in seinen Ausführungen benutzt, dann will er etwas sehr, sehr Starkes deutlich machen. Im Grunde ist so ein Jesus-Zitat für ihn ein Argumentationsverstärker. Wenn er schon nicht mir glaubt, dann glaubt dem Wort des Herrn. Dann glaubt Jesus Christus. Also ein Wort Jesu wird hier von Paulus gebracht. Nun ist es allerdings schade, dass wir nicht genau wissen, wie jetzt dieses Wort heißt, das Jesus ihm da deutlich gemacht hat. Ich hätte mir das so sehr gewünscht, dass so ein Gänsefüßchen ist, Zitat, Jesu Wort, Zitat, Ende. Oder dass unter seinem Brief so eine Fußnote, wie man es auch kennt in heutigen Zeit, nicht Fußnote, Quellenangabe, Jesus Christus hat dies und das dazu gesagt. Er sagt, er hat ein Wort vom Herrn in dieser Sache, aber wir wissen nicht genau, wo er es her hat. Aber grundlegend können wir sagen, wenn Jesus kommt, hat es keinen Vorteil und keinen Nachteil. Weder für die Verstorbenen wird es Nachteile haben, noch für die Lebenden irgendwelche Vorteile, die sie daraus ziehen können. Vielmehr wird es so sein, und wird es hochinteressant, wie Jesus Paulus in irgendeiner Form gesagt hat, auf den Befehl Gottes. Das heißt, die Initiative all dessen, was jetzt passiert, kommt von Gott selbst. Auf den Befehl Gottes, und jetzt werden 3 Dinge aus dem Himmel geschehen und nachher 2 Dinge auf der Erde passieren. Und es wird miteinander zusammenkommen, wenn Jesus wiederkommt. Die Stimme des höchsten Engel und der Schall der Posaune wird ertonen. Dann wird Christus, der Herr, vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Drei Ereignisse vom Himmel her. Erstens, der Erzengel, der höchste Engel, wird sich bemerkbar machen. Wie auch immer, seine Stimme wird erschallen. Ist es der Erzengel Michael, von dem im Alten Testament die Rede ist und der namentlich genannt wird? Kann sein. Lassen wir es offen. Aber auf jeden Fall, die Heerscharen Gottes, die Engelswelt Gottes, wird eine Rolle spielen. Der höchste aller Engel wird sich bemerkbar machen. Zugleich wird eine Posaune erschallen. Die Posaunen, wenn wir in die Bibel hineinschauen, begleiten immer ein Handeln Gottes in dieser Welt. Jetzt wird es wichtig. Jetzt passiert Gewaltiges. Jetzt passiert Atemberaubendes. Jetzt passiert Entscheidendes. Sei es Gerichtshandeln oder sei es Heilshandeln. Die Posaune Gottes. Lest mal in die Offenbarung da hinein an dieser Stelle. Immer ein bevorstehendes Ereignis Gottes wird angekündigt. Und drittens, der Erzengel, die Posaune und Jesus kommt wieder. Apostelgeschichte 1, Vers 9 gibt uns Erhellendes dazu. Nachdem Jesus mit seinen Jüngern auf dem Ölberg war, in Jerusalem, und noch mit ihnen geredet hatte, dann lesen wir Apostelgeschichte 1, Vers 9. Nachdem Jesus all das zu ihnen gesagt hatte, nahm Gott ihn zu sich. Eine Wolke verhüllte ihn vor ihren Augen und sie sahen Jesus nicht mehr. Und noch während die Jünger überrascht nach oben blickten, standen zwei weiß gekleidete Männer neben den Jüngern. Und ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Und jetzt interessant, aber eines Tages wird er genauso wiederkehren. Und wenn ich jetzt die Bibel hier wirklich ernst nehme, dann wird mir etwas deutlich über die Wiederkunft Jesu. Nämlich, dass Jesus ebenso wie von einer Wolke verhüllt wieder auf diese Erde kommen wird, und zwar auf den Ölberg in Jerusalem. Das heißt, wenn ich die Bibel ernst nehme, dann wissen wir, wo Jesus Christus sichtbar erscheinen wird, wenn er wiederkommt. Auf dem Ölberg in Jerusalem. Und dann wird er hervortreten aus der verborgenen Himmelswirklichkeit Gottes, aus der für uns unnahbaren Herrlichkeit Gottes in unsere sichtbare Welt hinein. Ich möchte an der Stelle ganz kurz zusammenfassen. Was erleben wir auf der Erde? Wir erleben auf der Erde momentan, dass die Zeichen der Endzeit sich weiter verdichten. Ich weiß nicht, wie weit sie schon verdichtet haben, dass die Jesu Ankunft unmittelbar bevorsteht. Ich bin auch kein Endzeitexperte, ich möchte es eigentlich auch gar nicht werden, wenn man sich so schnell verrennen kann. Aber wir dürfen doch wahrnehmen, dass Kriege, Kälte und Kapriolen zunehmen, ich möchte es mal so nennen, dass sie sich verdichten. Und in der Bibel heißt es, erhebt eure Häupter, wenn diese Dinge geschehen, weil sich eure Erlösung in Jesus naht. Und wenn sich unsere Erlösung in Jesus naht, dann wird dieser Erzengel eine Rolle spielen, dann wird die Posaune das Handeln Gottes ankündigen, dass Jesus wiederkommt und Jesus wird sichtbar auf dem Ölberg in Jerusalem wiederkommen. Das ist das Fazit, das wir jetzt so heute Morgen festhalten können. Und wenn Jesus wiederkommt auf die Erde, geschehen hier zwei bemerkenswerte Dinge. Und die bringt Paulus jetzt hier noch auf den Punkt. Als Erstes werden die auferstehen, lesen wir hier vorne, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Und sie werden einen Auferstehungsleib bekommen, so wie Jesus auch einen bekommen hat. Und Paulus spricht in Philipper 3, Vers 20 davon. Er sagt es, wir sind Bürger des Himmels. Als Kinder Gottes haben wir unsere Heimat im Himmel, aber wir leben noch auf der Erde. Aber die Heimat hat sich verändert. Wir leben im Himmel schon. Und vom Himmel her erwarten wir nämlich auch unseren Retter, nicht unseren Richter, unseren Retter, unseren Herrn Jesus Christus. Und dann schreibt Paulus weiterhin, er, dieser Jesus Christus, unser Retter, er wird unseren unvollkommenen Leib umwandeln und wird ihm seinen eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Ihr Lieben, die verstorben sind in Christus, wenn Jesus wiederkommt, werden sie auferweckt werden und sie werden einen Jesus-ähnlichen Auferstehungsleib bekommen. Und das lässt natürlich auch noch viele Fragen offen und die Bibel gibt uns nie alle Details. Aber sie hat immer so einen Lichtkegel auf das Wichtigste, auf das Entscheidende. Und das wollen wir festhalten. Wir werden einen Auferstehungsleib bekommen, der dem von Jesus Christus ähnlich ist. Das ist Gott wichtig. Wir sind Erdwesen, Leibwesen und das soll auch später wieder so sein. und so werden. Und wie geht es weiter? Was folgt dann noch? Das nächste Bild, lieber Martin. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. Also wir, die wir noch leben, werden mit denen, die jetzt aus den Gräbern schon auferweckt worden sind, einen neuen Leib bekommen haben, wie immer das gehen mag, wir werden aber den Wolken entgegengerückt, um Jesus zu begegnen. Die Entrückung der lebendigen Gläubigen bei Jesu Wiederkunft. Und hier kommt schon wieder diese Wolke. Habt das noch, Apostelgeschichte 1? Als Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, wurde er von einer Wolke umhüllt, verhüllt. Jetzt, wenn Jesus Christus wiederkommt, wird wieder von so einer Wolke gesprochen, nicht? Mit ihm zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt. Was hat eine Wolke für eine Aufgabe? Bei der Himmelfahrt Jesu, sowohl bei seiner Wiederkunft. Beides Mal wird es da genannt. In gewisser Weise verhüllt eine Wolke etwas. Eine Wolke ist dazu da, um ein göttliches Geschehen in einer gewissen Weise zu verhüllen, aber doch nicht ganz zu verstecken. Jetzt hätte ich natürlich gerne, ich weiß, wie es euch geht, Herr, schieb diese Wolke zur Seite. Lass mich mal einen klaren Blick noch darauf kommen. Aber das steht nicht im Ratschluss Gottes, dass das vorgesehen ist. Also begnügen wir uns mit dem, dass ein für uns verhülltes Geschehen stattfinden wird. Wo wir nicht alle Einblicke haben, wo wir vielleicht auch nicht alles verstehen, aber dass uns die grobe, klare Richtung gibt. Wenn Jesus wiederkommt, werden die Toten auch verstehen und Jesus entgegengerückt werden und wir Lebenden ebenso Jesus entgegengerückt werden, um vereint zu sein. Die Toten werden mit den Lebenden neu vereint sein und alle Gläubigen werden mit Jesus vereint sein. Und diese Lebenshoffnung, die weit über den Tod hinausgeht, die soll uns auch jetzt schon im irdischen Leben mit allen Schwierigkeiten helfen, trösten, ermutigen. Schaut auf das letzte Bild, der dritte Gedanke noch. Wir werden mit Jesus vereint sein, schreibt Paulus. So werden wir für immer beim Herrn sein. Und jetzt tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Wisst ihr, all das, was wir jetzt aufgezeigt haben, mit dieser Hoffnung über den Tod hinaus, das hat eine Aufgabe. Es soll uns die Möglichkeit geben, dass wir jetzt ermutigt werden, uns gegenseitig ermutigen können in dieser schwierigen Zeit, in der wir leben und wo wir manchmal gar nicht mehr wissen, wo soll das alles noch hinführen. Es wird Großes angekündigt, dass wir ein Wiedersehen haben mit Jesus Christus. Ich freue mich darauf, Jesus zu sehen und andere wiederzusehen, die ich liebe und die jetzt schon gestorben sind und mit Jesus unterwegs waren. Und es wird eine untrennbare, vollkommene Gemeinschaft sein. Ich möchte euch den Liederdichter Johann Meifert, ich kenne den auch nicht, der hat auch schon viel zu lange vor mir gelebt, 1590 bis 1624. Aber der hat es formuliert und ich möchte euch gerne das so weitergeben. Ja, da kommt, hat diese Schau, dass alle sich, die Toten auferweckt werden und die Lebenden Jesus entrückt werden, Jesus kommt auf sie zu. Er hat das in schöne Worte gefasst, er schreibt, ja, da kommen sie alle. Alle aus allen Jahrhunderten, aus allen Völkern, aus allen Rassen, aus allen Erdteilen, große und kleine Männer und Frauen, da kommen sie alle. Und dann seufzt er, ach, uns erscheint die Gemeinde Jesu hier auf Erden oft so klein. Aber sie ist doch eine unermessliche Schar, die aufwärts stürmt dem geliebten Haupt entgegen. Ach, wie kümmerlich, jetzt seufzt er wieder, ach, wie kümmerlich war diese Schar hier oft, unansehnlich genug in sich selbst und nur mit sich selbst beschäftigt, von der Welt her belächelt, verachtet, bedrängt, gequält, eingekerkert und hingerichtet. Nun aber leuchtet sie in strahlender Vollendung, allem Leid, aller Anfechtung, allem Tod für immer entnommen. Und das Entscheidende, nun sehen wir Jesus und werden alle Zeit mit ihm zusammen sein. Und dann endet er mit dem Wort, jawohl. Ich hätte eigentlich einen Amen erwartet. Aber da dachte ich, ja. Woll, genau so ist es. Lass uns mal Amen, an das wir uns so gewöhnt haben, lass uns mal einfach an dieser Stelle durch Jawohl ersetzen. Jawohl, so wird es sein, herrliche Aussicht. Jawohl, tiefe Freude. Jawohl, tolle Hoffnung. Jawohl, ewiges, schönes Leben. Jawohl. Das ist die Hoffnung, die Gott uns schenken will als seine Kinder. Und deshalb tröstet euch damit, macht euch gegenseitig damit Mut. Und jetzt das letzte Fazit für heute mit dem letzten Bild. Also macht euch gegenseitig Mut. Gerade im Angesicht dessen, was die Weltlage jetzt hergibt. Macht euch gegenseitig Mut in eurer ganz persönlichen Situation, wo es schwierig ist. Wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Warum? Wir Kinder Gottes werden wie Jesus auch auferstehen. Wir werden zu Jesus hin entrückt werden und wir werden mit Jesus einmal ewig vereint sein. Machen wir uns gegenseitig Mut und Hoffnung. Wisst ihr, die schönste Reise, die steht noch bevor. Und ich habe eine kleine Geschichte gelesen. Ein Kind Gottes wurde einmal gefragt, sag mal, hast du Angst vor dem Sterben? Und dann hat die Person überlegt und hat gesagt, nein, nicht wirklich, aber ich habe Reisefieber. Weil die schönste Reise steht noch bevor, nicht? Und wir dürfen bei aller Verhaftung in diese Diesseitigkeit und auch in der Schöne dieses Lebens, keine Frage, aber wir dürfen dieses Reisefieber haben, weil es diese Hoffnung auf das ewige Leben gibt. Und dann darfst auch du gewiss sein, der Herrgott wird auch für dich ein Plätzchen haben. Gott segne sein Wort an euch.